Hey Leute, ich bin's wieder, euer Felix von Flixbox.de und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixel-Stammtisch-Podcasts mit mir und dem
Marc
und dem
Fabian.
Heute geht es wieder um viele kleinere News im Newsflash und auch um ein paar größere News, unter anderem um UFC 2, EA, Sony, World of Warcraft und. Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Bis dann! Und da sind wir wieder. Bevor wir gleich mit dem Newsflash starten, natürlich mal wieder der nette Disclaimer, dass wir uns über jede Unterstützung von euch freuen. Und das könnt ihr machen, indem ihr einfach monatlich so ein ganz bisschen von eurem Geld an uns abgebt, nämlich über Patreon. Einfach mal reinschauen auf patreon.com/pixelstammtisch. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, das war's dann auch schon und fangen wir an mit dem Newsflash. Angefangen mit Star Wars Battlefront.
Genau, und zwar steht jetzt schon von EA fest, dass mehrere Nachfolger für den Star Wars Battlefront eingeplant sind. Also könnt ihr euch darauf freuen oder auch nicht, je nachdem, ob ihr es mögt.
Genau, weiter geht es wieder mit EA.
Genau, EA sieht die Studioübernahmen der Vergangenheit kritisch an und haben gesagt, dass sie ab jetzt das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen wollen.
Weiter geht es mit Deus Ex Mankind Divided. Der Nachfolger der letzten Deus Ex Teils natürlich kommt etwas später raus, nämlich ein halbes Jahr später, und zwar erst am 23. August 2016 teilte das Studio Eidos Montreal mit. Weiter geht es mit Game of Thrones.
Genau, und zwar soll da jetzt eine Season 2 rauskommen, also es ist von Telltale, wer das von euch kennt. Da muss man so Entscheidungen treffen in dem Spiel und darauf baut dann eben die Geschichte aus und da kommt jetzt eine zweite Staffel für raus.
Genau, weiter geht es mit den Game Awards 2015.
Genau, diese finden am 3. Dezember statt um 3 Uhr nachts unserer Zeit und sind auf Twitch verfügbar. Und es werden dort 10 exklusive Weltpremieren, also Trailer, gezeigt werden.
Genau, kommen wir zur letzten News des Newsflash. Es geht um FIFA 16. Da gab es jetzt mal eine Statistik von EA, und zwar ist die US-Frauennationalmannschaft Platz 20 der meistgespielten Teams von über 600 Teams. Also ist das wohl doch ganz beliebt und nicht wie einige chauvinistische Kommentatoren bei der GameStar meinen. Ja, das war's dann auch schon mit dem Newsflash. Fangen wir an mit den richtigen News. Ganz am Anfang einfach eine kleine, aber doch sehr nette Anekdote, wie ich finde. Vielleicht kennen manche von euch den EA Sports Coverfluch. Ja, worum geht's? Die Statistik stimmt jetzt nicht so hundertprozentig, aber in den letzten 10 Jahren bei den Madden-Covern, also die Spiele zu American Football von EA, waren immer verschiedene Spieler drauf. Und diese Spieler haben wirklich, also zu 90%, einen krassen Karriereknick erlitten, nachdem sie auf dem Cover waren. Da gab es dann krasse Verletzungen oder sie sind zu einem Team gewechselt, das nicht mehr erfolgreich war. All das passierte, nachdem sie auf dem Cover waren, und so auch bei dem Fußballmanager von EA. Fast alle Trainer, die dort auf dem Cover waren, sind noch in derselben Saison entlassen worden, was schon ja, ein krasser Zufall ist. Jetzt haben sie auch die UFC-Reihe, also der Kampfsport aus den USA. Letztes Jahr kam der erste Teil, dieses Jahr der zweite Teil. Und hier ist Ronda Rousey, eine sehr bekannte UFC-Kämpferin, die bis zu dem Zeitpunkt, als sie auf dem Cover war, noch ungeschlagen war, was sehr beeindruckend war. Sie war auf dem Cover, erster Kampf danach, nach 10 Sekunden war sie K.O., Nur mal so als kleine nette Anekdote, also falls ihr je auf einem EA-Cover sein solltet, ich hätte Angst. Weiter geht es wieder mit EA, da haben wir eine schöne Überleitung. Und zwar arbeiten sie laut Blake Jorgensen, das ist der kaufmännische Geschäftsführer bei Electronic Arts, an einer Art Assassin's Creed. Und zwar ist dafür verantwortlich Jade Raymond. Die kommt nämlich von Ubisoft und war auch da schon wie für das eben genannte Assassin's Creed Franchise verantwortlich. Und die wollen jetzt so ein bisschen neuen Schwung reinbringen, sich mehr auf Singleplayer-Spiele konzentrieren und nicht Multiplayer, wie jetzt eben Star Wars Battlefront. So, jetzt eure Meinung. Lass mal hören. Assassin's Creed sind ja alle so ein bisschen müde. Man sieht es auch an den Verkaufszahlen, obwohl das jetzt sogar wieder gut sein soll, Syndicate. Was haltet ihr von der Idee, dass auch EA so eine Art von Spiel macht? Marc, wie siehst du das?
Generell finde ich es nicht schlecht, dass sie sich jetzt ein bisschen auf Singleplayer-Spiele konzentrieren möchten, weil sie ja davor eigentlich nur Multiplayer-Spiele rausgebracht
haben. Titanfall, Star Wars Battlefront, ja.
Ich finde es so ein bisschen doof, dass sie da nicht eine eigene Richtung versuchen zu wählen, sondern eher quasi was Altes kopieren möchten.
Naja gut, es heißt im Stile von Assassin's Creed, aber...
Ja, aber trotzdem ist es... Sie werden sich wahrscheinlich trotzdem an Assassin's Creed orientieren, und meiner Meinung nach ist immer noch die Leute, die Assassin's Creed müde sind, sind nicht dem Titel an sich müde, meiner Meinung nach, sondern eher diesem Ganzen an sich. Deswegen glaube ich nicht, dass sie damit jetzt so viele Spieler locken können.
Wie siehst du das, Fabian?
Ja, also ich glaube schon, dass die selber nicht so blöd sind und einfach, ich sag mal, einen Abklatsch auf den Markt bringen werden. Ich denke mal, die werden da schon ein bisschen was Neues mit reinbringen und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch ein Erfolg wird. Aber naja, mich persönlich spricht es jetzt nicht so an und ich bin mal gespannt, was draus wird.
Genau, das waren wir auch alle beim neuesten Tomb Raider-Teil Rise of the Tomb Raider, der wirklich sehr gute Kritiken eingefahren hat. Der soll alles besser machen als das, was der erste Teil falsch gemacht hat und atemberaubend gut aussehen auf der Xbox One. Und sogar auf der 360 soll das nochmal ein ganz guter Knaller sein. Also erscheint auf zwei Plattformen, Xbox exklusiv, das ist der Microsoft-Deal, den sie haben, auf ein ganzes Jahr begrenzt. Heißt, wenn ihr eine PS4 habt oder ein PC, könnt ihr dieses wahrscheinlich sehr gute Spiel erst Ende nächsten Jahres spielen. Ja. Der erste Teil, Tomb Raider, das Reboot von der bekannten Lara Croft-Reihe, hat sich 183.000 Mal verkauft in Großbritannien in den ersten paar Wochen, war dort aber natürlich für PC, Xbox 360 und PlayStation 3 erschienen. Der neue Teil, Rise of the Tomb Raider, hat sich nur so ein Drittel davon verkauft in den ersten paar Wochen in Großbritannien. Da gab es ein paar Lästerstimmen von ein paar Mitarbeitern von Sony. Sie haben gesagt, dass es ihm leid tut für Tomb Raider. Aber dann hat einer geantwortet, ja klar, ist kein Problem, wenn es auf die PS4 kommt, dann wird sie es verkaufen. Fabi, du hast jetzt schon gesagt, also Sony distanziert sich ganz klar von diesen Äußerungen der Mitarbeiter und die werden da wahrscheinlich auch ganz schön irgendwie was gehört bekommen zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war, wahrscheinlich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Genau. Und du hast schon gesagt, ja, ein Drittel ist ja klar, erscheint ja auch nur auf einer Konsole. Ja gut, man hat noch die 360, was jetzt auch sogar recht viele Leute besitzen, diese Konsole.
Ja, aber das kannst du so nicht sagen, weil die 360-Leute die Xbox One gekauft haben.
Ja, okay. Dann also, haben wir nur eine Konsole, dann passt doch ein Drittel. Würde passen, wenn das kein Exklusivdeal wäre. Wenn die Verteilung einfach ein Drittel ist, für Plattform, dann ist das ja völlig okay. Aber wenn es ein Exklusivtitel ist, sind die Ansprüche einfach höher. Dann ist von Microsoft geplant, dass es eine Art System-Seller wird. Und es ist einfach kein System-Seller, wenn es die normalen Verkaufszahlen hat. Ähnliches sieht man zurzeit auch bei Halo 5. Halo 5 hat im Gegensatz zu den alten Halo-Teilen sehr viel weniger verkaufte Zahlen. Und das ist, es ist nicht komplett sicher, ob es einfach an den niedrigeren Verkaufszahlen der Xbox One liegt. Oder an den Titeln, was ich mir aber schlecht vorstellen kann, dass, weil beide Titel einfach wirklich gute Rezensionen bekommen haben. Man muss aber auch berücksichtigen, dass beide Titel jetzt rauskommen. Eben auch in einem Zeitraum, wo sowas wie Fallout 4 rauskommt. Oder was kam denn jetzt noch? Es kam doch so viel raus.
Ja, für Weihnachten die ganzen Spiele.
Ja, eben. Aber halt einfach Fallout 4, das ist halt schon mal ein Riesenargument dagegen. Woran liegt es? Was denkt ihr? Seid ihr da der gleichen Meinung wie ich oder... Fabi,
ich denke halt einfach, wenig Konsolen führt halt zu wenig Verkäufen.
Ja, siehst du auch so, Marc,
oder? Ah ja, ich sehe es genauso. Ich denke halt, dass viele das auf PC oder PlayStation 4 spielen werden, weil die Xbox One halt leider echt nicht so gut ist im Vergleich zur PlayStation 4. Ja.
Ja gut, da schwingt halt immer nochmal das Imageproblem, dass sie halt einfach seit der E3 noch mittragen. Aber wir sind mal gespannt und bleiben auch gespannt. Vielleicht wagen sie auch mal Neues. Das hätte auch Blizzard machen können beim neuen WoW-Add-on World of Warcraft Legion. Das wird ja durch die Decke gehypt. Und jetzt kam raus, hat der Lead-Game-Designer Luis Garaga gedroppt, dass sie sich mal überlegt hatten, keine neue Maximalstufe mit einem Add-on einzuführen. Das war ja nämlich in so letzter Zeit immer neues Add-on. Ja, neue Maximallevel, machen wir so. Sondern das ein ganz neues System zu etablieren, das auf der Grundlage des kommenden Artefaktsystems basiert. Und das hat sich laut ihrer Aussage jetzt nicht ganz richtig angefühlt. Wir haben das Thema nur mit reingenommen, weil mich das interessiert. Weil es ist schon ein sehr stagnierendes System, das es einfach in MMOs gibt. Es ist immer Leveln und Looten ja. Und dann hast du halt die Raids und sowas, dass das Ganze dann einfach zu einem guten Spiel machen. Du spielst jetzt auch World of Warcraft länger, du kennst die ganzen Add-ons, dir gefallen manche Sachen besser, manche nicht. Glaubst du, es hätte funktioniert ohne Leveln oder ist es einfach ein so essentieller Bestandteil eines MMOs?
Also ich sag's mal so, ich kann verstehen, warum sie sich's überlegt haben, weil, wie gesagt, das ganze Genre stagniert so ein bisschen. Und wenn man das quasi auch über so ähnlich wie es mit den Waffen derzeit in Legion funktionieren wird, wo du ja quasi dann so Talentbäume freischalten kannst, womit deine Waffe verbesserst, dass es so ähnlich dann quasi mit deinem Charakter funktionieren würde. Kann ich verstehen. Es, nur wie sie es dann selbst beschrieben haben, es fühlt sich halt trotzdem komisch an, weil du bist halt trotzdem noch das gleiche Level. Es fühlt sich an, als würdest du nicht stärker werden, einfach weil du keinen Levelfortschritt hast. Dazu muss man auch noch sagen, dass das Leveln ja generell nicht so lang geht in WoW. Das heißt, ja, also es fühlt sich nicht richtig an. Das stimmt schon, ich kann es auch nicht besser beschreiben als derjenige, der das gesagt hat. Weil es gehört halt schon immer zu WoW, dass man levelt und ja.
Okay, das war's dann auch schon dazu. Wir können, Fabian und ich können nicht so viel zu sagen, aber mich hat es mal interessiert, was du davon hältst. Ja, was haltet ihr denn vom nächsten Thema? Es geht mal wieder um EA, wie vorhin auch schon, und um die ganz bekannten und super tollen Mikrotransaktionen. Sie haben gesagt, ja, Mikrotransaktionen sind das Ding, das die Spieler am Spiel behält. Sie nehmen dort als Beispiel das Ultimate Team, zum Beispiel in Madden oder auch in FIFA. Wer es nicht kennt, das ist so eine Art, das ist ein neuer Spielmodus, in dem man doch einiges an Geld investieren kann, weil man kann sich zum Beispiel bei FIFA Packs kaufen, in denen Spieler sind, die sind zufällig und stellt sich daraus ein Team zusammen. Das gilt immer nur für ein Jahr, solange eben das FIFA aktuell ist und danach verfällt das Ganze. Man kann aber schon ordentlich gut Geld reinbuttern in das Ganze und das hält anscheinend auch die ganzen Spieler am Spiel. Sie haben gesagt, Madden haben am Anfang viele nur gespielt, wenn Super Bowl war und danach nicht mehr und jetzt mit Ultimate Team spielen sie alle die ganze Zeit. Also gut. Und damit, das nehmen sie jetzt als Begründung, dass sie die Müdigkeit beim Konsumenten, die Eintritt beim Spiel, durch Mikrotransaktionen bekämpfen müssen und das der einzige Weg ist. Und das würde ich jetzt erstmal nicht so ganz unterschreiben. Das funktioniert gut bei Sportspielen. So diese Pack-Sache, das mit den Karten und sowas, das funktioniert einfach, ja. Ich glaube, jeder von uns kennt es auch so als Kind irgendwie, die Fußball-Sticker-Alben.
Ja.
Das ist einfach was funktioniert und das funktioniert schon immer gut mit Sportlern. Aber bei sowas wie Star Wars Battlefront oder sowas, sie haben da jetzt nichts drin. Das ist jetzt gerade ihr größter Titel, aber da haben sie jetzt keine Mikrotransaktion drin. Aber wenn sie dann irgendwann welche einführen, ich wüsste nicht, wie das dort funktionieren sollte. Außer natürlich, du baust jetzt so deine Squad zusammen und du musst Päckchen kaufen und Darth Vader ziehst oder sowas. Weil das ist halt nochmal ein ganz anderes Genre einfach und ich kann es mir da schlecht vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr dann eine bessere Idee, wie sieht's aus?
Ich wollte noch hinzufügen, dass das Ganze bei den Sportspielen auch so gut klappt mit diesen Packs ziehen, dass man quasi Fußballer dann aus den Packs zieht. Das ist der gleiche, es zieht genauso gut, bei Hearthstone ist es ja auch so, du kannst ja Karten ziehen, kannst für Karten Geld ausgeben, das zieht einfach, weil man mag es einfach, Packs zu öffnen. Das ist ja generell klar. So, das ist auch mit solchen Packs, die du im echten Leben kaufst, so. Aber das funktioniert in so einem Spiel wie Star Wars Battlefront nicht, weil da kannst du so ein Kartensystem meiner Meinung nach schlecht einführen.
Ja, aber auch über andere Systeme wüsste ich nicht, inwiefern das motivierend ist, wenn du dir jetzt irgendwie eine bessere Waffe kaufen kannst oder einen Skin. Das hält mich jetzt nicht länger am Spiel.
Das nervt ja eigentlich eher.
Ja, oder siehst du das anders, Fabi?
Also ich finde es nicht gut, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man dann mit irgendwelchen Karten irgendwelche super epischen Waffen, Skins oder Waffen oder keine Ahnung was, die super neue Bewaffnung des AT-ATs.
Aber das ist die Frage. Du kannst es zwar kaufen, ist ja auch völlig okay, aber hält dich das wirklich länger am Spiel? Ihr Argument ist ja, dass sich die Mikrotransaktionen länger am Spiel halten.
Also wenn man es jetzt mal zum Beispiel an Counter-Strike anschaut, das ist ja absolut insane, was da ist mit irgendwelchen Waffenskins, die man ziehen kann. Also ich glaube, da schauen die sich schon so ein bisschen was ab. Wenn sie merken, Oh, wir haben da auch so ein großes Spiel am Laufen, dann dürfte das ja auch funktionieren. Ja,
gut, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach nicht der Mensch für Mikrotransaktionen, aber nur weil meine Waffe jetzt...
Ja. Nichts. Ich erinnere mich nur an dein Browser-Game.
Okay. aber ich weiß nicht, nur weil meine Waffe besser aussieht, hält mich das jetzt trotzdem nicht länger am Spielen. Jetzt in dem
es gibt in Counter-Strike Messer-Skins. Da zahlen Leute über 5.000 Euro für.
Ja, aber generell, die Leute würden auch, glaube ich, ohne solche Skins Counter-Strike weiterspielen.
Aber das ist für die schon motivierend, sich solche Kisten zu erspielen, wo sie sich dann Schlüssel kaufen für können. 5.000 Euro. Ja, es könnte ja sein, dass du sowas ziehst, ne?
Ja, gut. Also, okay, also da sind wir wohl unterschiedlicher Meinung.
Ich finde es nicht wirklich gut, aber dass es funktioniert, kann ich mir vorstellen.
Okay, da sind wir wohl unterschiedlicher Meinung. Beim nächsten Thema wahrscheinlich eher nicht. Es geht um die tragischen Terroranschläge von Paris. Ganz blödes Thema. Wir wollen darauf, oder wollen, ist die andere Sache. Wir gehen darauf jetzt auch nur ein, aufgrund von Christian Pfeiffer. Der war Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen und ist dort jetzt aber nicht mehr. Warum, erschließt sich vielleicht so ein bisschen, wenn man seine folgenden Aussagen hört. Und er ist wohl einer der streitbarsten Kriminologen Deutschlands und er hat auch etwas gegen Videospiele, um es mal so ganz einfach zu sagen. Denn er bringt die traurigen Terroranschläge von Paris jetzt in Verbindung mit Videospielen. Er sagt nämlich, Achtung Zitat, die Terroristen können sich als virtuelle Figuren in Online-Spielen wie World of Warcraft an einem bestimmten Ort als Gruppe getroffen und die Anschläge in Paris geplant haben. Zitat Ende. Kommt das nächste Zitat noch da gleich mal dazu. Es ist durchaus denkbar, dass die Attentäter von Paris vor den Anschlägen virtuell das Töten trainierten und sich daran berauscht haben. Zitat Ende. Das zweite bezog sich auf Shooter und das erste einfach allgemein auf Online-Games. Er sagt, selbst wenn man die Chats überwacht, man könnte ja was in die Wand schießen und dadurch dann die Nachricht vermitteln und sowas, dass es viel zu schwer zu überwachen sei und dass doch Vorratsdatenspeicherung die Lösung sei. Dass der Mann 71 ist, nur nochmal so als Fact nebenbei gedroppt. Ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber reden. Wir wollten es nur mal anführen, weil das ganz schön viele Diskussionen herbeigerufen hat. Natürlich eher eigentlich, besser gesagt, ein Shitstorm, was auch verständlich ist, weil das ist absoluter Müll. Die Leute können sich sonst wie verabreden, die können sonst wie das geplant haben. Ob das jetzt in einem Spiel passiert oder über ein IRC-Chat, über Facebook oder sonst was, ist völlig egal. Nur mal auch gegen sein Argument der Vorratsdatenspeicherung, die es leider auch seit ungefähr einem Monat in Deutschland per Gesetz gibt. In Frankreich gibt es sie schon, glaube ich, seit ungefähr 10 Jahren und die Attentäter haben es dann trotzdem geschafft. Also das ist nicht das heilende Mittel, wenn man alle Leute überwacht. Nur mal so dazu. Ich würde sagen, müssen wir nichts weiter zu sagen. Was in Paris passiert ist, ist tragisch. Aber die Spieler dafür verantwortlich zu machen, ist einfach ein bisschen billig. Und da sollten sie sich auch für schämen, Herr Pfeiffer. So, kommen wir zu einem nächsten Thema. Green Man Gaming. Green Man Gaming ist ein Online-Shop für Gaming-Keys. Wie es die halt so gibt, kennt ja wohl jeder. Und CD Projekt Red, die Macher von The Witcher 3, haben da so ein bisschen Bedenken geäußert, dass das alles nicht so mit ganz rechten Dingen zugeht, dass die Keys, die sie dort verkaufen, nicht alle von den richtigen Publishern sind, wie Electronic Arts, Bethesda oder Warner Brothers Games, und haben sie so ein bisschen in die illegale Ecke gestellt. Das hat daraufhin auch Activision gemacht und Ubisoft für Call of Duty Black Ops 3 und Assassin's Creed Syndicate, dass die Keys wohl jetzt nicht alle auf ganz legalem Wege, dort hingekommen sein. Gab ein bisschen negativen Backlash, kann man jetzt wohl auch verstehen. Und jetzt haben sie dort eine Stellungnahme rausgegeben, wo sie dort auch immer das Lieferdatum als auch die Quelle des Keys hinterlegt werden, wenn man dort einen Key kauft. Das Key-Geschäft ist halt wirklich eine sehr interessante Sache, würde ich es mal benennen, weil die Keyseller mittlerweile eigentlich alle so ähnliche Preise haben, dass es Geschmack ist, wo man einkauft, oder einfach der Größte sich dann irgendwann durchsetzt. Also zum Beispiel, was so die Größen, die ich kenne, sind jetzt G2A. In Deutschland ist es noch MMOGA.
Genau.
Auch interessant, dass es so ein Deutschland-exklusives Ding ist. Und dann haben wir auch noch Instant Gaming, was auch gerade ziemlich groß wird. Kauft ihr bei solchen Keysellern ein oder eher nicht?
Ja, also ich kaufe ab und zu mal bei MMOGA ein.
Echt?
Ja.
Also es gibt ganz gute Vergleichsseiten, die dir einfach so zeigen, die ganzen Keyseller, und dann auch so, wie vertrauenswürdig sind die sowas. Bei G2A habe ich schon ein, zwei Mal eingekauft und das letzte war jetzt auch bei Instant Gaming. Einfach zum Beispiel, weil FIFA einfach am Release-Tag schon 15 Euro billiger ist. Und ja, Entschuldigung, da bin ich halt dann nochmal Sparfuchs genug, um mir dann dazu zu schlagen und dann noch das kleine Risiko einzugehen, dass es nicht funktioniert. Mittlerweile gibt es dort aber ganz gute Rückgabemechanismen und so weiter. Für die Publisher ist es, glaube ich, sehr viel schwieriger als jetzt für Steam oder sowas. Die machen ihre Einnahmen eh durch die Sales und nicht durch die normalen Zeiten sozusagen. Das schadet denen dann auch nicht, wenn es die Keystores es gibt. Ich weiß nicht. Es ist ein schwieriges Thema und ich glaube, es ist auch okay, wie sie es so machen, wenn sie jetzt die Quelle des Keys hinterlegen. Überprüfen kann man das natürlich schlecht. Aber die autorisierten, die Publisher können das ja dann irgendwie überprüfen. Ja?
Ich wollte nur noch hinzufügen, dass ich es schade finde, dass es steht auch in dem Artikel, dass CD Projekt Red sich ja erst gemeldet hatte bei denen und da gesagt hat, sie vertrauen ihr nicht so ganz und dass es so gut wie gar kein Gehör geschenkt bekommen hat. Erst nachdem so ein großer Publisher wie Activision da hinkam und gemeint hat, wir sind der gleichen Meinung, dass das irgendwie dann zu was
geführt hat. Und Ubisoft.
Und Ubisoft.
Ja.
Das
ja gut, ich glaube aber, es liegt auch einfach daran, wenn jetzt einer sagt, ja, vielleicht sind die nicht so cool und alle anderen sagen, hä, doch, dann hat es vielleicht nicht so viel Gewicht.
Naja, ich fände es halt nur blöd, wenn sie gewusst hätten, dass das Ganze ein bisschen dubios ist und es trotzdem einfach ignorieren.
Ach so, ja gut, das glaube ich ehrlich gesagt war jetzt nicht der Fall. Dazu gibt es halt auch einfach nicht so viel zu sagen. Dann mal lieber zum nächsten Thema, das nämlich recht interessant ist. Es geht um Dark Souls 3, der heiß erwartete nächste Teil der brutalen Spielereihe. Naja, so brutal ist sie nicht, aber es ist brutal, sie zu spielen. So war es gemeint. Ja, sie haben seit gar nicht so langer Zeit einen neuen Studiopräsidenten. Das ist Hidetaka Miyazaki, also der Studiopräsident von From Software. Das sind die Macher hinter Dark Souls, hinter der Dark Souls-Reihe. Und Miyazaki, besser gesagt, ist auch der Kopf hinter des ersten Dark Souls-Spiels. Und er ist jetzt eben auch Leiter des Studios. Er hat jetzt gesagt, Dark Souls 3 soll erstmal, er hat gesagt, es könnte auch eine Pause sein, aber wahrscheinlich wird es der letzte Teil. Denn er möchte da in neue Richtungen gehen. Und warum man jetzt denkt, warum sagt er das erst jetzt? Er hat beim ersten Teil mitgewirkt, er war da noch nicht Studiopräsident und er ist Studiopräsident geworden, nachdem der dritte Teil schon beschlossen war und die Entwicklung angefangen hat. Am zweiten hat er nicht mitgewirkt und Marc, du auch als aktiver Spieler hast auch gesagt, der zweite war nicht so gut. Das war auch die allgemeine Meinung. Nicht so gut wie der erste, ja, aber als Spiel trotzdem noch gut.
Ja.
So, sorry, habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt. Und er will jetzt beim dritten Teil auch wieder mitwirken und das hast du jetzt erstmal positiv angesehen. Das ist der letzte Teil, stimmt dich das irgendwie traurig oder bist du eher froh, dass sie die Reihe so abschließen und lassen, wie sie ist?
Also ich bin tatsächlich eher der Meinung, dass es gut ist, dass sie es jetzt abschließen wollen, weil irgendwann sollte man aufhören, wenn es gerade am Höhepunkt ist. Sagt man ja, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ja. Das gleiche war ja auch wir hatten irgendwann mal darüber diskutiert, wegen Bioshock, dass da im Raum stand, dass das vielleicht mal fortgesetzt werden sollte, haben wir ja auch diskutiert, ob das gut wäre, nach Bioshock Infinite, weil wir es abgeschlossen fanden und gut fanden und es deswegen nicht unbedingt wollten, dass es fortgesetzt wird.
Dann nehmen wir doch das gleich mal als Überleitung, denn genau darum geht es jetzt. Marc hatte gesagt, vor einiger Zeit, das ist wirklich schon ein bisschen her, und jetzt hat der CEO von Take-Two Interactive, also der Publisher hinter dem Ganzen, nicht das Studio, gesagt, ja, das ist ein permanentes Franchise und das ist auch was, woran wir glauben, also Bioshock. Jetzt ist das Ding aber, das Entwicklerstudio hinter zum Beispiel Bioshock 1 und Bioshock Infinite, die in zwei sehr wichtigen Teilen, der zweite war auch ein gutes Spiel, aber hat einfach rein storytechnisch nicht dahin gehört, hat auch ein anderes Studio gemacht, das gibt es nicht mehr. Das waren nämlich Irrational Games, die wurden aufgelöst und der Kopf hinter der ganzen Sache, der Macher hinter der Story und so weiter, Ken Levine, der ist dort auch nicht mehr. Jetzt ist die Frage, ob das noch kommen wird. Marc hat schon gesagt, wir wären da jetzt nicht so froh drüber, außer es ist halt irgendwie nochmal wirklich was anderes, so ein klar gekennzeichnetes Spin-Off. Das ist nochmal was anderes, wenn es jetzt irgendwie so ein Mobile-Game-Spin-Off oder sowas ist, ist die Frage. Zurzeit sind aber die meisten Entwickler von Take-Two, die sie so betreuen, schon beschäftigt, unter anderem mit Mafia 3. Borderlands 3 wird auch noch in der Mache sein, ist die Frage, ob für Bioshock da jetzt erstmal Zeit ist. Also wie du schon gesagt hast, ich hätte da jetzt auch nicht so Bock drauf auf eine Fortsetzung, einfach weil das so ein schönes abgeschlossenes Ding ist, außer sie kennzeichnen das klar als Spin-Off. Ich denke, das ist bei dir genauso, oder?
Ja, genau.
Fabi, du bist ja nicht so drin in der Reihe.
Ich habe es nicht gespielt, doch ich habe mal mit dir ein bisschen gespielt, aber so vom Sinn her unterstütze ich euch auf jeden Fall.
Das hört sich doch schon mal gut an. Dann geht's weiter mal wieder mit Blizzard. Die hatten wir vorhin schon mit World of Warcraft und apropos World of Warcraft. In World of Warcraft und Diablo 3 kann man looten und leveln, was es das Zeug hält. Ihr beide macht es auch ganz gerne, du in beiden Spielen, Marc, Fabi, du in Diablo 3. Aber warum nehmt ihr denn nicht sogenannte Buddybots und lasst euch helfen beim Looten und Leveln? Denn es ist doch so lässige Arbeit. Genau das hat sich auch Bossland gedacht, eine deutsche Firma, die hier einen kleinen, aber netten Companion angeboten hat, der das für dich macht. Das sieht Blizzard allerdings als Cheaten an und geht jetzt vor Gericht gegen diese Firma vor. Das haben sie schon ein paar Mal gemacht, haben da auch ein paar Mal gewonnen, aber dieser Rechtsstreit ist jetzt nochmal etwas interessanter. Denn Bossland hatte einen freien Mitarbeiter, der den Quellcode einfach mal eben so an Blizzard verkauft hat, dass die was dagegen machen können, ohne dass Bossland das wusste. Also Betriebsgeheimnisse und so weiter verkauft, das findet Bossland scheiße. Blizzard sagt, ja, ist egal, ihr cheatet, das ist scheiße. Und da gibt es jetzt eben den Rechtsstreit. Wie steht ihr zu dieser ganzen Cheating-Sache und gerade auch nochmal zu dem Thema hier mit den Buddybots? Ist es Cheaten eurer Meinung nach oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch total okay, dass sie da aggressiv gegen vorgehen, weil erstens, warum braucht man sowas überhaupt? Also zum Beispiel Diablo ist jetzt ein Spiel, das ist wirklich zum Grinden da. Und wenn man keine Lust hat zu grinden, dann soll man sich nicht irgendeinen Bot kaufen, der einem das Spiel abnimmt. Also ich verstehe es erstmal nicht. Und zweitens, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie unnötig, weil man versucht ja auch, sich was zu erfarmen, um dann zu sagen, juhu, ich habe meinen Demon Hunter so und so hoch gelevelt und ich habe einen tollen Earthquake Barb. Ich weiß ja nicht mehr, was gerade Weibel ist. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Aber naja, ich weiß nicht. Ich finde, es gehört sich einfach nicht.
Marc, wie siehst du das?
Ich sehe es genauso. Gerade in World of Warcraft, an sich das Looten von Gegnern ist ja schon super einfach geworden. Ich glaube, MOP. Und ich schätze, es bezieht sich auch auf Farmbots, die rumrennen und Erze und Kräuter einsammeln. Und das ist halt auch unglaublich nervig, weil dadurch die, ich weiß, es hört sich ein bisschen lustig an, aber die Wirtschaft im WoW im Auktionshaus total in den Keller geht, weil es natürlich unglaublich viel davon dann irgendwann gibt.
Mark, der WoW-Kapitalist.
Ey, du könntest
manche klauen unsere Drops.
Viele Leute, die es derzeit noch spielen, die Abozahlen sind ja unglaublich niedrig gedroppt, irgendwie naja. 2 Millionen oder so. Ja, ich weiß, 2 Millionen sind immer noch viel, aber nicht.
Ich glaube gar nicht, dass sie so niedrig gedroppt sind.
2-3 Millionen, mehr sind es derzeit, glaube ich, okay, nicht.
Aber sie haben ja auch gesagt, sie wollen sie in Zukunft nicht bekannt geben.
Ja. die meisten spielen das tatsächlich, also nicht die meisten, aber viele spielen das tatsächlich als Wirtschaftssimulator. Kannst du auch echt gut machen.
Okay, dann macht das, aber nicht cheaten, Leute. So, weiter geht es mit Payday 2. Euch hängt es wahrscheinlich schon aus den Ohren oder sonst wo raus, wenn ihr die letzten Male bei uns zugehört habt. Wenn nicht, eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Worum geht's? Payday 2, ein ganz netter Shooter, ein Multiplayer-Shooter, den du auch mal spielst, also ab und zu, Marc. Und ja, gemacht von Overkill Software und die haben dort ein kleines, nicht ganz so feines Mikrotransaktionssystem etabliert, das ganz schön mieses Backlash bekommen hat, einfach weil man es einfach Pay-to-Win war. Und das ist nicht cool. Und dann haben sie ein paar Anpassungen vorgenommen, das Ganze wieder ein bisschen rausgenommen. Das fandest du zum Beispiel gut, war auch gut. Dann haben sie der Spielepresse die Schuld gegeben, was unsinnig war. Und jetzt haben sie das Konzept wieder weiter ausgebaut. Jetzt sind Spieler sogar so weit gegangen, ihnen nicht mehr bei Steam oder sowas zu helfen, also freiwillige Moderatoren. Und jetzt haben sie sich bei Steam nochmal entschuldigt, dass sie ganz viel Mist gebaut haben. Anscheinend lernen sie irgendwie nicht aus ihren Fehlern. Wie geht's dir als aktiver Spieler des Spiels, oder nicht mehr ganz so aktiv, aber als Spieler des Spiels dabei, bei dem Scheiß, was Overkill Software dort macht. Anders kann man es jetzt nicht ausdrücken, ist ja einfach so.
Ja, ist einfach nicht cool. Also wie gesagt, nach der ersten Änderung, nach der Mikrotransaktion, war es ganz okay, weil man konnte es im Spiel bekommen. Ich verstehe nicht, warum sie es dann weiter ausbauen. Sie haben doch so krasses negatives Feedback bekommen. Und Payday ist eh ein Spiel. Das hat nicht die größte Spielerbase, aber die Community an sich war halt relativ, wie es auch gesagt wurde, ist so eingeschworen, sie ist eine kleine, aber eine treue Spielerbase eigentlich.
Was ja eigentlich relativ wichtig ist.
Ja, und eigentlich auch ganz angenehm. Und ich verstehe nicht, warum sie dann die Leute weiter verärgern wollen. Ich meine, irgendwann machen sie halt überhaupt keinen Gewinn mehr, wenn die Leute weggehen.
Overkill Software wirkt für mich so ein bisschen wie so eine Fliege, die gegen so eine Scheibe fliegt. So, ey, lass mal probieren da durch. Fuck, scheiße, dagegen geflogen, funktioniert nicht. Ey, eine Scheibe, lass mal probieren da durch. Naja, okay, weiter geht's mit einem Thema, zu dem du auch wieder etwas bisschen beitragen kannst, Fabi. Du bist ja so still hier. Es geht um das Times Magazine und das Times Magazine hat jetzt schon seine Top 10 Spiele des Jahres 2015 gekürt. Besser gesagt hat es ein Mensch dort gemacht, also nicht das ganze Magazin. So, Platz 1 ist etwas unbekannt, es geht nicht um Prune. Prune ist Platz 1 der Top 10 von der Times. Es ist ein Mobile Game, in dem du einen Baum steuerst. Es ist halt alles sehr chillig und ganz schön. Wurde im Oktober 2015 veröffentlicht, gibt's für iOS und Android. Könnt ihr mal reinschauen. Bisschen unerwartet, Platz 2, Rise of the Tomb Raider, nicht ganz unerwartet, Platz 3, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, Platz 4, Her Story, sehr tolles Spiel, habe ich auch schon drüber geredet, das ist das, wo man diese ganzen Videoschnipsel hat aus dem Kriminalfall und dann auch so suchen kann nach einzelnen Stichwörtern und so weiter, das ist ein tolles Spiel. Dann kommt auf Platz 5, The Witcher 3, auf Platz 6, Super Mario Maker, auf Platz 7, Ryan North's To Be or Not To Be, das kenne ich ehrlich gesagt nicht. Und dann haben wir Batman Arkham Knight. Nicht schlecht, dass nach dem PC-Skandal da noch drin ist. Auf Platz 9 haben wir Undertale. Kenne ich auch nicht. Und Platz 10 Splatoon. Coole Sache. Was haltet ihr von dieser Top 10? Stimmt ihr da voll mit überein? Ist Prune euer Lieblingsspiel? Oder denkt ihr, dass es erstmal so in Ordnung geht?
Was? Wir spielen doch für nichts.
Ja, also Prune kenne ich nicht.
Den Rest habe ich nicht gespielt. Fertig.
Ich habe Witcher 2 Stunden gespielt. Punkt.
Punkt. Ja, da ist jetzt zum Beispiel kein... Die GTA kam schon letztes Jahr, gell?
Ja.
Recherche at its best. Gaming Podcast at its best. Hier habt ihr qualitative Informationen,
also,
die immer gut recherchiert sind.
Ich finde es tatsächlich sehr interessant, dass Batman Arkham Knight drin ist, weil... Es funktioniert ja scheinbar immer noch nicht so richtig auf PC. Und
vielleicht war auch die technische Komponente hier einfach gar nicht irgendwie ausschlaggebend. Naja, aber cool für Nintendo, dass sie zwei Titel dabei haben. Freuen sich bestimmt drüber. Dann machen wir mal mit einem Ding, bei dem du auf jeden Fall mitreden kannst. Es geht um Dead
Brüste. Or... Was?
Doch, eigentlich hast du recht. Es geht um Dead or Alive Extreme 3. Ja. Dead or Alive ist ein Videospiel Beat'em Up, das eher in Japan erfolgreich ist und bekannt wurde durch seine etwas knapp gekleideten Charaktere. Und dazu gibt es auch einen Volleyball-Ableger. Warum Volleyball? Wegen Jiggle Physics. Deswegen, Volleyball. Und das Ganze, der dritte Teil, der heiß erwartete dritte Teil, wird jetzt nicht in den westlichen Märkten rauskommen. Haben sie gesagt, weil sie keinen Bock auf negatives Feedback haben. Also wenn ihr euch mal den Trailer anschaut, es geht halt nicht um Volleyball. Also es ist halt einfach nur Jiggle Physics all everywhere. So Jiggle hier, Jiggle da. Es gibt so ein Nebenspiel, wo man sich mit den Ärschen aneinander dutscht, um man von der Plattform runterzustoßen auf einem Pool. Und sie haben halt nur Bikinis die ganze Zeit an und ja. Also ihr wisst, ist halt, ja. Und er hat halt keinen Bock auf Sexismuskritik. Mal ehrlich, also hätten sie es hier rausgebracht...
Es wäre heftig geworden.
Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Weil das Spiel einfach so klar in diese Richtung geht und einfach so over the top ist. Das, für mich ist das eher was, wenn sie zum Beispiel jetzt noch männliche Charaktere dabei hätten und die männlichen Charaktere wären halt so komplett angezogen und die weiblichen aber so halbnackt und jiggeln rum und bei den Männern ist halt komplett angezogen. Das wäre dann Sexismus. Aber wenn das ganze Spiel so ist, sehe ich das ehrlich nicht so krass. Das ist ein Spiel, das muss man halt nicht spielen, ja. Es ist ja okay, wenn es da ist. Es schadet ja jetzt niemandem.
Hey, ich finde es auch nicht sexistisch, wenn jetzt irgendwelche Kerle sagen, okay, mir gefällt das jetzt halt.
Nee, sag ich ja auch. Das ist ja das, was ich sage.
Und ey, dann könnt ihr das ruhig rausbringen.
Ja, ich meinte bloß, wann es Sexismus wäre. Das meinte ich. Deswegen.
Ja, ich meine, man soll es halt klar irgendwie als, was weiß ich, edgy. Gibt's ja leider in Deutschland sowas nicht.
Okay, warum ein Leider, Fabi? Warum ein Leider?
Nein, halt so, dass man das als so ein Spiel halt abstempeln kann.
Ja.
Also
ja,
ich meine, so als Spielekategorie.
Ich glaube, das wird, aber das wäre auch so geworden. So, jetzt wird es nicht in den USA und Europa rauskommen. Und es tut mir leid, liebe GameStar-Kommentatoren, da könnt ihr mit euren Rants gegenüber Feministen auch nichts dran ändern. Ich glaube, das interessiert den Herren dahinter, den den Menschen bestimmt nicht. Mark, du trauerst Dead or Alive Extreme 3 wahrscheinlich am meisten nach, oder? Du als großer Volleyball-Fan.
Ja, super. nein.
Schaut euch also, den Trailer an.
Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass das nicht auf die westlichen Märkte kommt, weil ich...
Noch irgendein Kommentar dazu?
Ich glaube halt nicht, dass es großen Anklang gefunden hätte.
Naja, also bei GameStar-Kommentatoren... ja.
Nee, also...
Wir werden es anspielen.
Wir werden es anspielen und euch darüber berichten, wie gut die Jiggle Physics dann im Endeffekt war.
Jetzt wolltest du was anderes sagen.
Nein, ich habe das Wort.
Ja.
Oh Gott, es geht schon wieder in die komplett falsche Richtung. Machen wir weiter. Einfach vergessen und weitermachen mit League of Legends. Es geht um toxische Spieler und berichte doch mal, Fabi. Was hat Riot Games hier vor?
Und zwar wollen sie, also es soll ein neues Crafting- und Loot-System geben und es soll so funktionieren, dass man ähnlich wie bei Counter-Strike halt Truhen und Schlüssel sich sozusagen erfarmen kann und dass Leute, die halt toxisch sind, also vermutlich die, die dann am Ende des Spiels reported werden, dass die dann halt von diesem Crafting-System ausgeschlossen werden. Sowas in der Art haben sie schon gemacht, also sie haben oder vergeben, glaube ich, jede Season einen zufälligen Gratis-Skin an jeden Spieler, der nicht toxic war, also der nicht so oft reported wurde. Ich weiß nicht genau, wie das System funktioniert, aber finde ich auf jeden Fall relativ gut, dass sie in so eine Richtung gehen. Dazu muss ich sagen, ich finde es extrem schade, dass man Leute nicht mehr reporten kann für schlechter Spieler. Weil
diese Kacknoobs sind jetzt überall.
Es gibt halt wirklich früher halt so die ganzen Troll-Picks, die dann halt irgendwas gepickt haben und eigentlich absichtlich irgendwie Müll gespielt haben.
Ja, aber das kannst du ja dann, das ist ja nicht schlechter Spieler, sondern Feeding oder sonst irgendwas.
Ja, aber es gibt dafür keinen richtigen Report-Knopf mehr, habe ich so das Gefühl. Das okay. Finde ich ein bisschen
schade. Aber schlechter Spieler trifft es ja auch nicht. Schlechter Spieler heißt ja eigentlich nur, dass er nicht so gut in dem Spiel ist und dafür kannst du ihn ja nicht beleidigen. Also doch, kann die Community...
Ja, gut, beleidigt werden sie ja schon, aber...
Marc, du weißt nicht, wie und wem man alles beleidigen kann.
Ja. Doch, ich weiß, wie schlimm die Community von League of Legends ist.
Ja, gut. Aber wie findest du die Idee?
Gut, ja. Sehr gut, ja.
Gute Idee, oder?
Ja.
Gut. Dann geht's weiter mit Fallout 4. Ist anscheinend nicht ganz so realistisch. Wie manch einer zu sagen
mag. Was?
Ja, Fallout 4 kennt, also wer sich auch irgendwie nur für Gaming interessiert, der muss Fallout 4 kennen. Ein postapokalyptisches Szenario und da gab es etwas Realismuskritik. Denn es gibt eine Mission, in der es ein Kind gibt, das 200 Jahre lang ohne Nahrung und Wasser in einem Kühlschrank überlebte. Erstmal schon eine geile Mission so. Und da haben sie halt gesagt, jetzt chill mal, es geht um ein postapokalyptisches Spiel mit sprechenden Mutanten und Ghouls. Und dann sagt ein anderer, ja, aber in der Lore würde das so nicht funktionieren. Ganz ehrlich, ich glaube, da kann man von uns einen Kommentar sagen. Erstmal, chillt eure Basis. Es gibt irgendwie fucking Postapokalypse mit sprechenden Mutanten und Ghouls. Ich glaube, da ist sowas schon okay. Fällt euch irgendwie ein Beispiel ein, wo sowas mit der Lore irgendwie noch wichtig wäre, weil irgendwie eine Mission jetzt nicht realistisch in einem nicht realistischen...
Das interessiert überhaupt niemanden.
Geht es jetzt immer noch um Fallout generell oder
allgemein? Ja, allgemeiner.
Wenn es zu arg wird, wie zum Beispiel WoW, zweite Zeitlinie, WoD, also Warlords of Draenor.
Ja, das habe sogar ich mitbekommen.
Ja.
Ich kenne sogar die Geschichte.
Wenn es in einer Nebenmission so ist, man kann sich halt auch über Sachen aufregen, weil du Spaß dran hast, dich aufzuregen.
Ja. Worüber man sich wahrscheinlich aufregen kann, ist, wenn ein Spiel einfach technisch sehr schlecht ist und einfach auch keinen Spaß macht und so weiter. Das könnte bei The Division der Fall sein. The Division, ein MMO-Shooter von Ubisoft, wo man dann online so zusammenspielen kann. Das ist Postapokalypse und so weiter. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, auch gerade im Rahmen der E3. Und da hat jetzt ein Insider gesagt, ja, The Division is in real bad shape. I hope a delay can fix it. What I'm hearing, running bad on consoles, low on content and not fun to play. Makes me sad, but I hope they fix it. Ja, erstmal wurde das Ganze ja schon offiziell auf 2016 verschoben. Dass es in so einem schlechten Zustand ist, kann schade sein. Aber ehrlich gesagt, nachdem wir beide die Gameplay-Präsentation gesehen haben dazu, wäre es mir jetzt auch nicht mehr... Also es wäre mir mehr egal als vor der Gameplay-Präsentation, weil die einfach wirklich nicht gut war und im Spiel auch nicht gut getan hat, meiner Meinung nach. Man hat dort gesehen, wie ein Mann und eine Frau online zusammen gespielt haben und sie eine Gruppe anderer fertig gemacht haben und danach ist der Mann mit dem Helikopter weg und die Frau so ganz theatralisch, nein, nimm mich mit und er so, haha, hier gibt es doch ein Entscheidungssystem, ich entscheide jetzt, dich zurückzulassen. Verkackt. Und sie so, nein. Und das war einfach unglaublich unrealistisch. Aber abgesehen davon gibt es, glaube ich, dazu nicht so viel zu sagen. Kommen wir mal weiter zu unseren Spielen der Woche. Ja, ich habe Hearthstone gespielt. Der zweite Flügel ist raus von League of Explorers. Diese Woche gibt es keinen. Da gibt es eine Woche Verspätung. Aber der zweite Flügel war auch sehr geil. Die Designs sind wirklich, wirklich gut. Das macht Spaß. Und die Karten, die rauskommen, haben endlich mal wieder einen Impact auf die Meta. Die Meta ist zurzeit so geil wie noch nie. Denn es gibt so viele verschiedene Decks, die gespielt werden können wie noch nie. Und das macht richtig Spaß. Das liegt unter eigentlich an zwei Karten, die bisher raus sind, die ziemlich viel verändert haben. Eine Karte, die dich selbst auf volles Leben zurückhält, wenn du nur noch eine Kopie einer Karte von dir im restlichen Deck hast. Und eine Karte, die Battlecry, ich weiß gar nicht, Kampfschrei im Deutschen, zweimal triggert. Also zum Beispiel Anti-Killbot hat als Battlecry Heal um 8. Und wenn du die andere Karte noch spielst und dann Anti-Killbot, healst du dich um 16. Und so weiter und so fort. Und das ist ziemlich cool, da gibt es ein paar coole Decks und es macht Spaß und das Design von den ganzen Adventures ist einfach wirklich, wirklich, wirklich gut geworden diesmal. Und das, da bin ich ein bisschen beeindruckt und Lob, Blizzard, habt ihr gut gemacht. Gerade auch die Ideen der Karten sind echt interessant und es ist sehr viel controlliger geworden und nicht mehr ganz so aggro, was immer irgendwo schön ist. Dann habe ich noch Last of Us weitergespielt mit dem Alex. Ja, jetzt wird es auch storytechnisch etwas interessanter. Am Anfang war es sehr interessant, dann ist so viel rumlaufen, looten, halt, ja, wir müssen zum nächsten Ort kommen und so weiter. So ist es bisher auch noch. Aber, Achtung, Spoiler, jetzt hat man ein Auto gefunden und will hinfahren. Und das ist, jetzt nimmt das Ganze so ein bisschen Fahrt auf, denn jetzt merkt man auch, die Story geht voran. Davor ist viel Persönliches gewesen, das aber halt sich im kleinen Rahmen abgespielt hat. Und jetzt merkt man, da kommt noch irgendwas Großes und da habe ich richtig Lust drauf. Rein spielerisch ist es immer noch sehr cool, sehr spaßig, gibt neue interessante Sachen. Wir hatten auch einen Bosskampf, also so einen richtigen Bosskampf. Das ist so ein Klicker in groß und fett gewesen. Der war auch ein sehr interessanter Kampf. Teilweise ist das Spiel ein bisschen unfair. Nicht schwierig, sondern unfair, weil einfach Save Points an so blöden Stellen gesetzt werden, dass wenn du dann stirbst und respawnst, einfach du direkt von Zombies angegriffen wirst und nicht mal nochmal deine Waffe wechseln kannst oder sowas. Ja, aber sonst auf jeden Fall gut, gut geactet und so weiter. Machen wir weiter mit dir, Marc. Du hast gar nicht so viel gemacht in den letzten zwei Wochen, außer RuneScape spielen. Warum?
Weil es Spaß macht.
Gut, weiter geht's mit Nein, Spaß. Erzähl, RuneScape.
Ich muss jetzt nicht nochmal erklären, was RuneScape ist, oder?
Ganz, ganz, ganz kurz.
Ja, RuneScape ist so ziemlich eines der ältesten MMORPGs, die es gibt. Es gibt seit 1998, ist hauptsächlich Click-basiert. Mit dem 2007er Update gab es dann auch Skills, also Fähigkeiten wie in jedem anderen MMO. Und ist hauptsächlich Crafting-orientiert. Es gibt sehr viele verschiedene Berufe. Natürlich gibt es auch Combat Skills quasi, also sowas wie Nahkampf, Fernkampf, Magie. Aber den Hauptteil verbringt man eigentlich damit, sowas wie Farming oder Woodcutting, Firemaking, Fishing, das gibt's alles.
Deutsche Schwerge.
Ich habe das Spiel halt auf Englisch.
Ja, ist doch okay. Aber Feuer machen kannst du auch auf Deutsch sagen.
Ja.
Nee, passt doch.
Ja, und das hat mir in letzter Zeit unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe auch ein bisschen gequestet in diesem Spiel. Normalerweise denkt man sehr, MMO-Quests ist immer das Gleiche. Ich muss tatsächlich sagen, RuneScape macht vieles anders, weil in RuneScape, gut, der Name, heißen sie Abenteuer.
So viel nein, ist anders.
Aber im normalen Fall ist Quests entweder du lootest irgendwas oder du tötest Mobs oder sonst irgendwas. Hier ist es hauptsächlich so, dass du häufig Rätsel lösen musst. Natürlich musst du auch mal irgendein Monster töten, aber es fühlt sich wirklich wie ein Abenteuer an, nicht wie eine Quest. Du sprichst mit einem NPC, der erzählt dir dann auch wirklich was. Das hat immer einen geschichtlichen Hintergrund. Und wie RuneScape generell ist, ist das Ganze auch sehr lustig teilweise, weil das Spiel nimmt sich häufig überhaupt nicht ernst. Es hat auch sehr viele Anspielungen drin, muss man sagen. Matrix-Anspielungen. Ich glaube, es gibt einen Film, der heißt Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ja. Es gibt auch eine Quest, die heißt The Journey, also die Reise zum Mittelpunkt des Erdalters und solche Sachen. Es gab auch so ein Quiz zum Beispiel, musstest du ein Quiz-Fragen
so beantworten. Wer wird Millionär mit den RuneScape?
Dann so ein Forscher-Quiz, wie du mit Proben umgehen musst. Dann hast du zum Beispiel einmal die Frage, ja, was machst du mit einer Probe? Du gehst sicher damit um, ziehst Handschuhe an, damit da keine Abdrücke drauf kommen oder sonst irgendwas. Du gibst es dem Wassermelonen pflückenden Affen. ja, es ist wirklich cool. Ich habe auch ein Abenteuer gemacht, die heißt One Small Favor, also ein kleiner Gefallen. Aber wenn man das Ganze im Hintergrund hat, dass das Spiel sich nicht ernst nimmt, fängt es halt so an, du gehst zu einem, wie nennt man das, Förster, der braucht eine geschliffene Axt. Dann musst du zum Axtshop dir die schleifen lassen. Der sagt dir aber, ah ja, ich mach dir das, aber nur wenn du das und das machst. Dann musst du zum nächsten gehen und es geht so weiter, bis du bei 20 bis 40 verschiedenen Leuten warst, die irgendwas von dir wollten. Und im Endeffekt ging die Quest dann irgendwie 4 Stunden und... Es hört sich nervig an, aber es ist eigentlich wirklich.
Okay, lustig. Aber für mich hat sich das echt nervig angehört. Also.
Ja.
Aber wenn es Spaß macht, gut. So, Fabi, du darfst reden.
Juhu!
Es geht um League of Legends. Erzähl was!
Genau, also League of Legends gibt es jetzt seit relativ vielen Neuigkeiten. Wir sind in der Preseason, die alte Season ist vorbei. Und es gibt zum einen gibt's einen neuen Champion, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Sieht recht cool aus. Es handelt sich um eine Kraken-Tentakel-Lady. Ist ein Top-Laner, der auf AOE basiert ist. Also, ich sag mal, für so Wombo-Combo-Team-Compositions ist der echt cool. Könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Des Weiteren wurde ein neues Champion-Rework angekündigt und es wurden auch schon die Skills und so preisgegeben. Und zwar von Poppy. Poppy wurde in letzter Zeit relativ wenig gesehen und den wollen sie jetzt so ein bisschen reworken. Die neue Poppy soll auch ein Top-Laner werden und sie soll darauf basieren, eben... ich sag mal, einen Bereich schützen zu können, beziehungsweise andere Champions aus diesem Bereich fernzuhalten. Mit der ultimativen Fähigkeit kann man zum Beispiel Champions gefühlt über die halbe Map schmeißen. Also sah es schon sehr cool aus. Wir werden euch auch mal das Champion Rework verlinken, dass die, die das interessiert, sich das nochmal genauer anschauen können.
Ja, sehr gut. Dann machen wir weiter mit unseren Tipps der Woche. Dorfkino-Podcast. Also wenn ihr euch für Film und Serien sehr interessiert, in ausführlicher Variante mit mir und dem Tim, dann hört doch da mal bitte rein, würde mich sehr freuen. www.dorfkino-podcast.de. So, dann habe ich gesehen mit Marc zusammen, Marc hat sich, ich weiß gar nicht, warum du das gemacht hast, aber du hast ihn ja nochmal angeschaut mit mir, Jurassic World. Ich lege es euch sehr ans Herz. Hört mal in den Podcast vom letzten Mal rein, in Pixel Stammtisch Nummer 15, unsere Tipps der Woche und hört dann mal bitte den Teil an, wo Marc über Jurassic World rantet, weil es war ein Rant. Marc bringt es ziemlich, ziemlich gut auf den Punkt. Es ist einfach, ja, also ich möchte nur eine Sache, vielleicht zwei Sachen hinzufügen. Oh, der Film ist ganz schön dumm. Und der, also, naja, es geht eigentlich. Der Film ist gar nicht so dumm, aber der Film verkauft den Zuschauer für sehr dumm. Und sowas mag ich nicht. Ich merke es, wenn gesagt wird, der Dinosaurier, das wird laut gesagt, das ist aktiv, wird das dem Zuschauer nahegebracht, dass der Dinosaurier per Wärmestrahlung erkennen kann, dass sie dort stehen und sie stehen wirklich 200, 300 Meter weg von ihm. Dann ist dieser Dinosaurier aber um die Ecke und da er sie nicht sehen kann, weil sie in einem Busch stehen oder sowas oder hinter Mercedes, ja, erkennt er sie dann nicht oder findet sie nicht. Und das passiert halt so 3-4 Mal und es ist so wirklich in your face, du dummer Zuschauer, du merkst es doch eh nicht, dass wir vorher gesagt haben, dass er das kann. Und da fühle ich mich einfach verarscht. Und das vom Film, der das meiste Geld einfach eingespielt hat, mit so einem Budget, so eine Scheiße da einzubauen, nein. Oh. Und Mercedes, echt, ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt. Ihr müsst eine Menge Geld gezahlt haben, denn was dort abgefeiert wird an Product Placement ist, also so dreist war nicht mal Transformers. Und Transformers war schon ziemlich, ziemlich dreist, ja. Also sagen wir mal das Product Placement von Coca-Cola. Das geht voll in Ordnung. Der trinkt halt einmal aus einer Coca-Cola-Flasche, ziemlich offensichtlich, aber geht okay. Auch das Product Placement von Beats, es ist offensichtlich, aber man kann damit leben, dass der Junge sich, als wenn er sie in Beats aufdreht, dann zur Kamera, zur Seite hindreht, dass man das Beats-Logo sieht. mit sowas kann ich leben. Aber wenn unnötig Szenen eingebaut werden, nur dass man den Mercedes nochmal sieht, ist das Bullshit. Ich rede hier über eine Szene, da geht es darum, sie sagen, wir müssen jetzt in dieses Haus rein. Ja, ich spezifiziere das Ganze jetzt nicht, sie wollen in ein Haus rein. Dann sieht man schon eine Überblende. Heißt, man sieht nicht die Fahrt ist nicht aufregend, die Fahrt ist nicht wichtig. Das muss der Zuschauer nicht wissen, wie sie dorthin gekommen sind. Jetzt zeigt mir der Film aber, wie sie mit dem Auto vom Haus halten. Es ist nicht so, dass dort irgendwas passiert. Es ist nicht so, dass sie dort jemanden treffen vor dem Haus oder sowas. Sie wollen diese Szene wirklich nur einbauen, dass sie nochmal per Close-up um das Mercedes-Logo rumfahren können. Und das ist einfach kackendreist. Und es ist, ich weiß nicht, wie kann man sich als Regisseur denken, wenn man sowas macht? Ja, damit kann ich beruhigt schlafen. Die Zuschauer werden das schon nicht merken. Du musst deine Zuschauer für so strunzdumm halten. Das gibt's gar nicht. Und tut mir leid. Nein. Einfach nein. Zu Jurassic World sage ich nein. Mehr nicht. So, dann zum nächsten Film. Der wahrscheinlich nicht mal, vielleicht ein Achtel des Budgets hatte von Jurassic World und einfach ein besserer Film ist. Es geht um Scouts vs. Zombies. Ja, ein ganz anderes Genre, es ist Trash, aber ich habe bei Scouts vs. Zombies Spaß, bei Jurassic World nicht. Okay, und das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Worum geht's in Scouts vs. Zombies? Wie es der Titel schon sagt, es geht um Scouts, also Pfadfinder, gegen Zombies. Die Zombie-Apokalypse bricht aus bei ihnen im Kaff und ja, sie verbünden sich dann sozusagen mit einer Stripperin und zusammen kämpfen sie dann gegen Zombies. Und das ist schon sehr lustig, sie haben da sehr geile Szenen drin, also es ist halt Trash, aber ich finde, der Film hätte in manchen Momenten noch trashiger sein können, aber sie haben schon wirklich auch viele Klischees ausgenutzt und sowas und dann auch wirklich extra und Running Gags eingebaut. Und ja, also das war ein lustiger Film, wenn ihr mal Bock auf Trash habt. Scouts vs. Zombies, ganz neu. Glaube ich, einer der ganz wenigen Trash-Filme, die ich im Kino gesehen habe. Also einer, der Trash sein wollte. Aber auf jeden Fall, lässt sich anschauen. Dann kommen wir zum nächsten Film, den habe ich gestern Abend erst gesehen. Vorgestern Abend. Der war gut, wirklich gut. Es geht um Steve Jobs. Um den Film dazu, mit Michael Fassbender, der gerade noch im Kino läuft, wahrscheinlich nicht mehr lange, denn der läuft schon ziemlich lange. Und ja, Michael Fassbender spielt dort Steve Jobs, Seth Rogen spielt Steve Wozniak, spielt also auch eine große Rolle und also er spielt mal eine ernste Rolle. Und ich möchte nur mal vorweg sagen, Seth Rogen hat das verdammt nochmal gut gemacht. Ich habe dort nicht den verkorksten Seth Rogen gesehen, wie man ihn sonst aus ungefähr allen anderen Filmen kennt. Stoneton Seth Rogen, der hat es wirklich gut gemacht. Auch Michael Fassbender war sehr gut. Ich habe ihn in Englisch gesehen mit deutschen Untertiteln. Ey, das Drehbuch hat geschrieben Aaron Sorkin. Und Aaron Sorkin ist bekannt für ganz schön krasse Dialoge und Drehbücher. Ich glaube, er ist auch der Schreiber von The Social Network. Und The Social Network, der hat schon Dialoge drin, der geht halt Schlag auf Schlag auf Schlag. Und Steve Jobs, der Film macht es, er handelt von dem Launch vom Macintosh 1984. Da vor der Präsentation, die letzten 10, 15 Minuten sowas, wahrscheinlich ein bisschen länger sogar. Dann vor seiner Präsentation bei Next, als er dann nicht mehr bei Apple war und dort den Next vorstellt, also immer die Zeit davor. Und dann nochmal ganz am Ende die Zeit, wo er dann wieder bei Apple ist, vorm iMac. Auch die Zeit vor der Präsentation und da geht es halt immer um persönliche Sachen. Es geht auch um technisches Zeug und so weiter, aber nicht so viel. Man hat so ein paar extra Infos, wenn man sich ein bisschen damit auskennt. Aber ganz ehrlich, das Acting in dem Film, fast jeder Schauspieler macht das verdammt nochmal gut. Und die Dialoge sind einfach on point. Also was die sich da gegenseitig an den Kopf werfen und es geht einfach zack, 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 zack. Das ist richtig, richtig gut. Und genau so müssen Dialoge in einem Film sein. Und nicht wie bei Jurassic World. Warte, lass mich noch meine Beats-Kopfhörer aufsetzen oder sonst was. Nee, das war einfach wirklich, wirklich gut. Dass der Film teilweise etwas sehr auf die Tränendrüse drückt, kann ich verkraften, weil das macht er eigentlich nur am Ende. Mir wäre sogar fast eine gekommen. Und da es nur am Ende macht, kann ich das verkraften. Ich finde, das ist ein guter Film. Der hat einen 83er Metascore, sogar 7,7 Rating oder sowas. ja, das ist ein guter Film, den kann man sich auch als Nicht-Apple-Fan anschauen, denn Steve Jobs kommt dabei jetzt nicht gut weg. Also das ist kein Film, wo verherrlicht wird, ja, das ist der Gott, der Apple-Gott. Nein, so ist es auf keinen Fall. Das ist viel persönlicher. Wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, dass Steve Jobs da eine Vergangenheit hat mit einer Tochter, die er nicht so ganz akzeptiert und vielleicht doch und ja. So, dann habe ich noch die ersten drei Folgen, leider erst die ersten drei Folgen gesehen von Fargo Staffel 2, denn ich war sehr skeptisch. Fargo Staffel 1 ist eine Adaption des Filmes Fargo von den Coen-Brüdern, ja. Und die Coen-Brüder haben auch hier wieder mitgewirkt bei der ersten Staffel und die war unter anderem mit Martin Freeman in einem der Hauptrollen und Billy Bob Thornton. Ein wunderbares Stück Fernsehen, Staffel 1. Und Staffel 2 haben sie jetzt das gleiche Konzept wie zum Beispiel True Detective, wo komplett neue Schauspieler und anderes Szenario ist, außer dass es halt auch das Fargo, der Ort Fargo vorkommt, deswegen heißt es auch noch Fargo. Auch hier haben wir wieder ganz tolle Schauspieler. Ich bin gerade irgendwie schlecht mit Namen. Unter anderem die Mutter von How I Met Your Mama spielt mit als eine Nebenperson, also nicht mal als Hauptperson. Der Todd aus Breaking Bad spielt mit. Auch ganz toll, den mal wieder zu sehen. Der ist einfach gut. Und ja, also da spielen gute Leute mit. Ist auch ein gutes Ding und ich bin da sehr gespannt. Es macht Spaß. Also für alle, die Staffel 1 gesehen haben, schaut weiter. Es bleibt einfach so gut und der Stil bleibt erhalten. Jetzt bin ich dann auch endlich mal ruhig. Und Marc, du darfst deine erste Impression geben zu Ergo Proxy.
Ja, genau. Ich habe den Anime bis jetzt, ich glaube, zur Hälfte gesehen. Ich glaube, ich habe die ersten 11, 12 Folgen gesehen. Er hat 24, glaube ich, gerade. Und ja, es ist ein postapokalyptischer Anime, wo die Menschen in Städtesiedlungen leben, vereinzelten, auf der kompletten Welt verteilt. Und es geht um um die Tochter des Städtevorsitzenden,
des Bürgermeisters.
Bürgermeisters, danke. die quasi Polizistin ist in einem dieser Städtesiedlungen. Das heißt, es hat einen weiblichen Protagonisten tatsächlich. Wobei man sagen muss, es gibt zwei Protagonisten. Also einmal die Frau.
Wie groß ist ihr Ausschnitt? Mann.
Ich glaube gar nicht. Also was er.
Positiv.
Er wird auf jeden Fall nicht zur Schau gestellt. Oh, das ist Richtung Ganzkörperanzug. Nein, so ein.
Okay. Ja, nee, ja. Es ist doch okay. Aber ja. Nein, wollte ich nur mal sagen, weil das ist in Animes halt dann doch schon oft der Fall.
Ja, also kommt eigentlich nicht vor.
Ja, das ist gut.
Mehr möchte ich auch gar nicht verraten, weil das ist hauptsächlich Story, ein Story-Anime. Muss aber sagen, also der geht so in die Richtung Psychopaths, wer den kennt. Das heißt Thriller, Psychological, teilweise auch Detective, so in die Richtung. Muss nur sagen, dass Psychopaths wirklich mehr in diese Detective-Thriller-Richtung ging ab einem gewissen Punkt und Ergo Proxy ab einem gewissen Punkt einfach komplett auf die Psychological-Schiene geht. Ich muss auch sagen, ich konnte während dieses Animes nicht noch irgendwie groß was anderes machen. Ich musste wirklich unglaublich aufmerksam dazu gucken bis jetzt, weil viele Sachen, die storyrelevant sind, nur symbolisch rübergebracht werden. Was ich an sich nicht schlecht finde, wenn man mal sein Hirn anstrengen muss. Nur wie gesagt, man muss sich halt mal anstrengen dabei und teilweise auch mal pausieren und kurz darüber nachdenken. Aber ich fand ihn bis jetzt sehr gut. Ich werde ihn auch definitiv zu Ende schauen. Und bis jetzt kann ich definitiv eine Schauempfehlung aussprechen.
Das hört sich doch schon mal gut an. So, Fabi, jetzt sind wir gespannt. Jetzt mal ganz ehrlich. Haben wir dich letztes Mal gespoilert mit Spectre oder nicht?
Ja, nicht wirklich.
Ja, siehste, also.
Ihr habt das gesagt, was eh schon obvious ist.
Ja.
Aber doch, ihr habt mich gespoilert. Ihr habt gesagt, dass Bond Girl nicht stirbt. Das ist immer spannend, okay?
Okay, ja, das stimmt. Das ist, ja.
Ja,
tut uns leid. Okay. Aber jetzt hast du es auch gerade gespoilert. Pech gehabt, wenn ihr zuhört.
Ja, jetzt, die Zuhörer interessieren mich da.
Okay, Fabi, daher wäre ich jetzt mal, also, ja, okay. Beleidige einfach die Zuhörer.
Kündigung kommt dann nächste Woche.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen.
Okay, also, ja.
Wie fandest du ihn denn?
Mir hat der Film auf jeden Fall gut gefallen. Wie ihr schon gesagt habt, es ist halt ein James-Bond-Film, ein guter Film. Also wenn man jetzt einen James-Bond erwartet. Ich mag James Bond gerne, habe mich darauf eingestellt. Der Film hat mir gut gefallen. Ich habe das erwartet, was ich bekommen habe. Das war der falsch rum. Das bekommen, was ich erwartet habe. So rum ist richtig. Und ja, alles in allem fand ich einen guten Film. Wo ich auch nochmal die Szene hervorheben muss, die ihr auch schon erwähnt habt am Anfang. Dieser riesige One-Shot. Also,
aber jetzt, fand ich guck mal, echt toll. Jetzt wusstest du auch, dass es ein One-Shot ist, weil dir ist es, glaube ich, nicht aufgefallen, Marc, oder?
Ja.
Ja, das ist schon geil, gell?
Ja, richtig krass.
Ja, das ist gut, ja. Okay, also Spectre ist gut.
Gute Sache.
Dann Abschussfahrt, ein sehr deutscher Film.
Ja, ja, ja. Also
allein schon dieses Wortspiel, dass sie da das L nicht noch in Klammern hinzugefügt haben.
Damit es jeder versteht.
Ja, hat mich schon überrascht. Ganz schön hippe Typen.
Ja, also, was soll man dazu sagen?
Ist worum geht's?
Es geht um eine Abschlussfahrt nach Prag, wo irgendwelche Nerds total durchdrehen wollen. Was sie letztendlich dann auch machen, ja. Ja, hat ein paar lustige Szenen dabei. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber jetzt nichts Bewegendes.
Kann man auch gerne verpassen.
Ja.
Okay, dann verpasse ich mal gerne Abschlussfahrt, aber ihr solltet nicht die nächste Folge vom Pixel Stammtisch verpassen. Einfach abonnieren, könnt ihr über iTunes machen oder wie auch immer. Auf unserer Webseite findet ihr sogar so einen tollen Abonnieren-Knopf, dann werden euch die ganzen Möglichkeiten angezeigt mit eurem Podcatcher oder wie auch immer. Würden wir uns sehr drüber freuen, iTunes-Rezensionen, Patreon und so weiter. Facebook haben wir auch, ein Like ist immer cool, da posten wir sogar Sachen, auf Twitter eher nicht so, aber Folgen ist immer gut, haben wir auch. Auch alles, überall heißen wir Pixel Stammtisch. Also ganz überall im Internet findet ihr uns unter diesem tollen Namen. Das war's dann von uns. Wir verabschieden uns. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei wärt. Und dann bis in 2 Wochen, wenn es wieder heißt, Pixel Stammtisch. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Ciao.